Fangen wir, wenn wir jetzt über Kampagnenwelten reden, fangen wir mit den ersten an, die es gab, oder?
Lass uns vorne anfangen, unbedingt. Ich habe mich
Okay.
natürlich vorbereitet,
Ja.
wie es meine Art ist.
Maggie, leite uns doch mal ein bisschen ein. Wir haben jetzt im Spielleiterhandbuch der 5. Edition haben wir wieder eine Greyhawk-Vorstellung drin. Über 30 Seiten. Und Greyhawk ist die allererste Kampagnenwelt, die für D&D geschrieben wurde, noch von Gary Gygax selbst, wenn ich mich nicht täusche. Und sie war auch die Hauptkampagnenwelt der 3. Edition. Und ich
Das
glaube, seitdem war
hat sie
es im.
nicht mehr so große Rolle gespielt, ja.
Genau, seitdem war sie so ein bisschen im Hintergrund
Aber darf ich
verschwunden.
kurz minimal reinklugscheißern, weil
Immer,
einfach,
dafür
na,
bist du
einfach
hier.
deswegen haben wir dich hier, weil ich tatsächlich weniger Ahnung Weil ich es
habe.
kann. Denn die beiden ersten Supplements, also diese Zusatzheftchen zu der Woodgrain oder Weißen Box, die dann 75 rauskamen, waren tatsächlich Nummer 1 Greyhawk, Nummer 2 Blackmoor. Wobei Blackmoor die Kampagnenwelt von Arneson war, die, wo allerdings in dem Heftchen fast gar nichts drin vorkommt. Aber da kann ich gleich noch was zu sagen. Lustigerweise ist Blackmoor ein knappes Jahr älter und war wohl auch in der Entwicklung ein Stückchen vorher
Ah,
fertig,
okay.
wurde dann aber verlegt, ging verloren kurzfristig. Wahrscheinlich hat Gygax sich draufgesetzt oder so und einfach 3 Monate lang das auf seinem Stuhl unter dem Kissen gehabt. Ich weiß
Ups.
nicht, wo das hin ist. Das tut mir leid. Tut mir leid, ihr Lieben. Wir müssen leider zuerst das Greyhawk-Buch vorziehen.
Verstehe.
Naja, auf jeden Fall ist tatsächlich dann Greyhawk, die Welt von Gary Gygax und seinem Nachbarslümmel Rob Kunz, zuerst rausgekommen. Das war tatsächlich eine Welt. Es war ursprünglich eigentlich ein Dungeon, der Dungeon unter dem Castle Greyhawk. Aber das war, wie du sagst, im Prinzip das Erste, was rausgekommen ist. Und dann kam Blackmoor im gleichen Jahr. Blackmoor konnte man sich bis vor einiger Zeit noch auf der Seite von Dave Arneson kostenlos runterladen als PDF. Ich meine, ich hätte es jetzt zumindest irgendwie im Ulysses PDF Store gesehen, dass man es für wenig Geld bekommt. Für Blackmoor, das ist die sogenannte First Fantasy Campaign. Die kam dann bei Judges Guild halbwegs parallel raus, nicht bei TSR wie die ganzen echten Sachen. Aber die macht Spaß. Da kann man auch heute noch sowohl zu Blackmoor als auch zur First Fantasy Campaign immer mal wieder Sachen irgendwo finden, wenn man bei Sekundärquellen guckt ganz weit drüben auf der anderen Seite des Atlantik und da würde ich zuschlagen, wenn ihr da was findet. Das kann nie schaden.
Was zeichnet Blackmoor denn aus? Wo würdest du sagen, was unterscheidet es von anderen Kampagnenwelten?
Sag, ich finde die beide einfach sehr generisch. Seien wir mal ehrlich, das waren ja die ersten.
Ja.
Also First Fantasy Campaign hatte damals schon so ein bisschen mehr Umgebung. Das kam ja bei Greyhawk sehr zögerlich dazu, aber tatsächlich ist das mehr so eine nostalgische Kiste. Gerade weil beispielsweise bei Greyhawk die ganzen Mitspieler, ich glaube, Engendern ist unnötig, von Gary Gygax da ihre Spuren hinterlassen haben mit Tenser und Robilar, der dann der Charakter von Rob Kunz war, nach denen auch heute noch Zaubersprüche benannt sind.
Und Melf.
Genau, Melfs Magic und Acid Arrow, genau die Jungs gab es da. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts, was nicht beispielsweise 100 Jahre später die Forgotten Realms auch hinkriegen würden. Das ist so ein Komplettisten-Ding, um einfach zu gucken, wo kommt's her?
Okay, also müssen wir gar nicht viel drüber reden. Dann reden
Nee.
wir dafür ein bisschen über Greyhawk, oder?
Müssen wir auch nicht.
Müssen
Also
wir auch nicht. Also ich kann
ich höre.
zumindest, ja?
Ja, bitte.
Ich kann zumindest eine
Mach du
aktuelle
zuerst.
Greyhawk-Karte zeigen hier.
Sehr gut.
Die ist aus dem Dungeon Masters Guide im aktuellen. Wie gesagt, da steht nicht viel drüber drin, aber Maggie hat diese 30 Seiten vor kurzem gelesen und vielleicht kann Maggie ein paar Worte dazu sagen, wie sich für sie Greyhawk anfühlt. Wir können natürlich darüber reden, was für ikonische Leute alle aus Greyhawk kommen und welche Abenteuer wir vielleicht alle gespielt haben, die
Die
ursprünglich
sind
aus
alle
Greyhawk
hier
kommen.
reingefuscht worden.
Ja. Also
Also
aus.
folgendes.
Ja.
Ich habe diese Greyhawk-Beschreibung gelesen und es
Von einem halben
spricht
Jahr.
entweder nicht für mein Hirn oder nicht für die Beschreibung, dass ich dir fast nichts mehr darüber sagen könnte jetzt.
Wie Moritz schon sagt, das ist sehr generisch. Und
Ritter und Bogen.
die Schreibe der aktuellen D&D-Redaktion hilft, glaube ich, auch nicht dabei, dass du dir was unbedingt mitnimmst, weil es auch sehr generisch geschrieben ist und mit vielen Allgemeinplätzen arbeitet. Aber es ist halt ein Standard-Fantasy-Setting mit allem, was du haben möchtest. Und was auf jeden Fall bemerkenswert ist, dass einige der ikonischen Schurken aus dieser Welt kommen. Nämlich, wie Moritz schon sagte, Vecna, aber auch Acererak oder wie auch immer man ihn ausspricht. Wie sprichst du ihn aus, Moritz?
Ich sag auch, ich spreche die brutal deutsch Acererak aus, ist mir egal. Aber die sind ja auch alle verrealmsisiert worden in den letzten Jahren.
Ja.
Genau, das ursprüngliche Tomb of Horrors war auf Greyhawk und damit halt der ikonischste tödliche Dungeon, der von Acererax Demilich-Version gebaut wurde. Und die Neuauflage, also die vor ungefähr 10 Jahren erschienene Tomb of Annihilation-Fortsetzung, war dann in den Vergessen Reichen. Ja.
Ich
Weil.
finde das noch ganz cool. Da habe ich zugeschlagen, so um 2008, 2009 rum. Da hat Gygax in seinen letzten Jahren noch mit Trollord Games zusammen, die man ja heute leider auch in Bausch und Bogen verdammen darf, aufgrund diverser politischer Dinge, hat er noch so ein paar seiner alten Greyhawk-Sachen mit abgefeilter Seriennummer rausgebracht. Und dann gibt es die großartige Box Castle Zagig. Und also das alles ist ja bei Gygax, alles kommt ja wieder auf Gygax dann wieder raus, wenn man mal
Castle
ehrlich ist.
Zackig?
Castle
Wie
Zagig.
zugig? Wie zugig
Nein,
oder wie
nein,
zackig?
tatsächlich, nein, Zagyg. Also so, dass im Prinzip Gygax grob rauskommt, wenn man es irgendwie umbaut. Er hatte da, glaube ich, schon einen kleinen Fetisch mit seinem Namen. Aber das wird gerade neu aufgelegt. Das ärgert mich ein bisschen, weil alleine diese eine Box. Die musste dann nämlich im Verkauf eingestellt werden, weil Garys Witwe dann nicht mehr weiter mitspielen wollte. Deswegen wurden da ganz viele von vernichtet und die stand irgendwie so immer so bei 300, $400, wenn man die kaufen oder verkaufen wollte. Und schlau wie ich bin, habe ich mir damals natürlich zwei Exemplare über den großen Teich schicken lassen. Die wurden dann für $50 abverkauft, da wollte ich nicht so sein. Aber da gibt es auch ein paar Hardcovers, also wenn ihr so Greyhawk-Sachen ohne Greyhawk-Label haben wollt, zieht euch die rein.
Vielleicht noch ein bisschen was zum Setting, was offensichtlich ist und die meisten Leute wissen, aber der Planet heißt Earth, auf dem das spielt, ja, mit O.
Aber ich habe
Und
gelernt, es
ja.
wird wie Ostküsten-Style-mäßig Ulth ausgesprochen, damit es ein bisschen fremdartiger
Wie
klingt als
nochmal bitte?
mehr so Richtung Ulth als
Okay.
Earth, damit es voll anders ist.
Was auch von anders
Also
ist,
nein, also es ist so wie euch.
Okay, Euf hat zwei Monde. Weißt du, wie die heißen? Weißt du, wo die beiden Monde heißen von Euf?
wahrscheinlich Zagix und Xuxa. Nein, ich
Nein,
weiß
sie
es nicht. Ich
besser.
weiß
Sie
es nicht. Ich wusste es mal.
heißen Luna und Celine.
Okay, gut, das kann man machen.
Nein! Entschuldigung.
Man konnte das vor 50 Jahren machen.
Das.
Ja.
Das
Die Weltenbauerin
konnte
in
man.
Malgi regt sich gerade
Wenn man es
auf.
als
Und
Erster
die.
macht, darf man es noch.
Genau, das ist immer der Punkt. Ich rege mich über so Klischees in alten Fantasy-Welten, wenn ich weiß, dass die halt 40, 50 Jahre oder älter sind, rege ich mich nicht auf. Aber wenn es jemand 2015 macht oder 2025, denke ich mir, das ist schon noch okay. Und Earth dreht sich übrigens nicht um die Sonne, sondern andersrum. Das ist auch wichtig. Das ist der Weltenbau-Aspekt, der hier ganz anders ist als bei uns. Und Greyhawk ist die namensgebende Stadt des Settings, wo auch wahrscheinlich dann der Dungeon drunter ist, in dem
Genau,
der
genau.
Moritz als Kind gespielt hat.
Tatsächlich habe ich da einige Runden gespielt, aber ich mag Greyhawk. Da kamen auch dann nachher schöne Boxen und so raus, aber das war nie so das Ding, was mich total angemacht hat.
Mich hat es überhaupt gar nicht gestreift, muss ich zugeben, weil ich habe in den 90ern mit D&D angefangen und da waren die Forgotten Realms halt der heiße Scheiß, auch wegen der ganzen Videospiele, wegen Baldur's Gate. Warum sollte man D&D spielen wollen, wenn man dann nicht in diesem ikonischen Setting oder in dem anderen ikonischen Setting Dragonlance spielt? Das waren die beiden Dinge, die man spielen wollte. Und dann kam irgendwann die dritte Edition und dann kamen sie uns mit Greyhawk um die Ecke und ich frage mich, hä, warum wollt ihr uns jetzt dieses Setting anbieten? Nur weil dieser Opa das da mal geschrieben hat, wenn doch alle auf die Forgotten Realms abfahren. Ich hatte das Gefühl, dass das an der Community vorbei war, so ein bisschen. Weil das war fast zeitgleich mit Baldur's Gate 2, kamen die in die 3 raus und dann bringen die ihr komisches Nicht-Forgotten Realms-Setting. Es ist
Ja, das ist tatsächlich so,
Outrage.
dass gerade unter AD&D 2, also so von Anfang der 90er an kamen ja die krassesten Settings und Boxen und so raus. Da können wir, also das ist so die Zeit, wo ich mich wahrscheinlich am besten auskenne. Da können wir monatelang drüber sprechen, zur Not. Und ihr kennt sicher alle die Geschichte, dass diese großartigen Boxen auch mit zum Untergang von TSR beigetragen haben, denn die waren so geil produziert und voll mit coolem Kram und AutorInnen gut bezahlt und Lagerräume angemietet, dass man mit jeder Box, die man verkaufte, praktisch Verlust machte, weil sie in der Produktion teurer waren, als sie dann nachher verballert wurden. Und wenn man das dann über mehrere, also ich habe hier alleine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mehr oder weniger große Settings zu AT&T-2-Zeiten, dann führt das nicht dazu, dass du als Verlag reicher wirst.
Du meinst solche Boxen hier? Die sind schuld.
Beispielsweise
Ja.
diese wunderschönen Boxen, jawohl.
Okay, aber bevor wir über die reden, und ja, es wird wahrscheinlich Mehrteiler hier, ne?
Nein,
Kommen wir
nein,
dann
nein, wir machen
noch.
das ganz schnell. Wir machen
Ja, ganz schnell.
ein
Und dann
Stündchen.
reden wir, dann sagen wir, was unsere liebsten Settings davon sind, oder? Das machen wir
Jawohl,
am Ende, ja.
so tun wir das.
Dann ist das nächste, über was wir gehen, direkt schon Fairground, oder? Oder kommt da irgendwas Wichtiges davor? Ich meine, Ravenloft ist nochmal älter, nehme ich an, aber.
Ja,
Aber noch
also
nicht als Spielwelt.
Dragonlance wäre auch älter, aber doch auch als Spielwelt. Aber lass uns von mir aus mit Faerûn
Nö,
anfangen.
dann machen wir mit Dragonlance weiter oder Ravenloft. Beides okay. Sag du's, du bist der Boss.
Wenn ich der Boss bin, fangen wir mit Mystara
Okay.
an.
Habe ich fast nichts zu sagen, aber gut.
Nein,
Das
das
ist
ist
noch mehr, als ich
die
dazu zu sagen habe.
sogenannte oder die ursprüngliche Known World. Und das war halt die Welt, die eigentlich erstmal nur in Karten von den Mensa Basic Expert Companion und Master Sets vorkam und dann da so ein bisschen ausgearbeitet wurde. Da gibt es eine großartige Gazettierreihe zu, ich glaube 12 oder 13 Bände, die natürlich in meinem Regal steht, wo sämtliche Regionen und die Orks und die Halblinge und sonst was, die Shadow Elves besprochen wurden. Da habe ich wahrscheinlich ziemlich viel meiner Zeit verbracht in dieser Welt. Und die wurde dann zu AD&D-2-Zeiten später dann auch nochmal dann endlich offiziell als Mystara verwurstet in tollen Boxen, auch so Boxen mit Sound-CDs und Hintergrundtexte-CDs und sowas, aufwendigen Karten, wie halt alles zu AD&D-2-Zeiten aufwendig produziert wurde. Aber auch das eine völlig generische Welt. Alter Schwede, da ist alles, was ihr euch so vorstellen könnt und was es danach dann in den Forgotten Realms auch gab, in noch schöner wahrscheinlich. Deswegen lass uns jetzt über die Realms und Faerûn sprechen und da könnt ihr gerne was tun.
Dachte, jetzt machen wir erst mit Dragonlance weiter. Okay, na gut, ich
Okay.
habe ja schon ein bisschen
Nein, aber wenn.
hingeredet.
Nein, nein. Wir gehen.
Ich habe gerade gesagt, du bist der Boss, also muss
Ich
ich mich jetzt
wollte
diesem Urteil.
nur sagen, Nico, möchtest du denn dann erzählen, wie du Ed Greenwood auf der Gen Con begegnet bist und er darüber erzählt hat, wie es dazu kam, dass Faerûn eine D&D-Kampagnenwelt ist?
Das hat er ja nicht mir erzählt, das war ein Panel. Ich habe ihn danach nur kurz gegrüßt
Indem
und
du
drei
sagst,
Sätze. Ja.
er hat es dir erzählt.
Die Kurzfassung ist, es gab rechtliche Schwierigkeiten mit den Settings, die Gygax geschrieben hat, also mit Greyhawk, und sie brauchten ein neues Setting und sie wussten, dass Ed Greenwood eins in der Schublade hatten und dann haben sie ihn gefragt, willst du uns dieses Setting für einen Apfel und nein, nicht mal ein Ei, nur einen Apfel verkaufen? Und damit es das neue offizielle D&D-Setting wird, und er hat gesagt, ja. Und das war in den 80ern. Moritz weiß genau, in welchem Jahr es war.
Was ich versuche gerade dem Chat zu antworten. Die Forgotten Realms Box. Oh Gott, ich hätte die jetzt auf 87 gerade
Das
geschätzt.
wäre
Ich
auch
weiß,
meine.
die erste Edition, und dann kam relativ schnell auch schon die zweite hinterher. Und ein Hardcover. Also da kam so eine Schwemme von Kram raus. Ich weiß gar nicht, wie ich mir das zu der Zeit alles leisten konnte. Das war unfassbar. Zumal ja auch du dann dir die Romane dazu kaufen musstest. Da kamen dann erst die von Douglas Niles, die Moonshade-Dinger. Das waren die allerersten Forgotten Realms-Romane, wo er halt einfach irgendwie so eine Art Kelten-Style-Setting hatte, was er dann da auch dran gepflastert hat, wie danach immer alles dran gepflastert wurde.
Ja.
Da kam einfach so unendlich viel Zeug so von 87, 88 an raus. Das war der Hammer.
Die aktuelle Auflage, wenn man was über die Forgotten Realms wissen möchte, ist der Sword Coast Adventurer's Guide. Der ist für die 5e erschienen. Der ist scheiße. Über den reden wir heute nicht. Moritz nickt. Okay,
Ich
danke.
habe ihn im Regal stehen und einmal so durchgeblättert. Das muss
Ja, da
reichen.
steht wahnsinnig wenig drin. Also das ist wirklich nur so an der Oberfläche gekratzt und auch nur die Schwertküste, weil die wahrscheinlich wussten, dass die Schwertküste die Region ist, die die meisten Leute kennen aus Computerspielen und sowas. Man kann natürlich weiter zurückgehen und sich die alten Versionen der Forgotten
Und
Realms
da
Bücher
kommt
holen.
er mit D&D 4 und D&D 3 um die Ecke bei
Ja.
alten Versionen. Wow.
Soll ich Eddie den aus dem Regal holen? Ich
Komm,
wollte
hier
die
ist.
Leute nicht komplett abschrecken mit altem Krempel, weißt du?
Aber hier gibt es große, schöne, bunte Karten, wo man ein durchsichtiges Hexgrid drüberlegen kann. Das ist so genial.
Okay, das ist cool. Die Vierer-Version, ist das die Vierer? Ja. Die Vierer-Version hat das Problem, dass alles, was da drin steht, nicht mehr gilt. Ja, weil es gab ja berühmterweise zwischen Edition 3 und Edition 4 einen 100 Jahre Zeitsprung in der Lore der Vergessenen Reiche und dann wurden ganz viele Dinge kaputt gemacht, um neue Reiche zu etablieren, um neue Spezies in die Welt zu holen. Und mit dem Wechsel zur fünften wurden diese ganzen Sachen wieder rückgängig gemacht, weil die Community die zum größten Teil abgelehnt hat. Es blieben noch Relikte übrig, wie eben, dass wir jetzt Drachenblütige in der Welt haben, die es vorher nicht gab. Aber eigentlich ist alles, was hier drin steht, nicht mehr gültig in der vierten Edition, die trotzdem gut zu lesen ist. Und wir
Das
sind
stimmt, ja.
quasi wieder auf dem Stand der dritten Edition.
Es
Nur, dass es
ist
halt 150 Jahre später sind oder so, oder 120, ja?
beim Recherchieren für unsere Wanderlustkampagne ist es. Und dann kam das Nyserere Imperium zurück und ist wieder untergegangen.
Genau.
Ja,
Und
die
Miss
waren
Draenor
ja.
wieder aufgebaut und es ist wieder ein Raumschiff
Und es
draufgefallen.
ist wieder in die Stadt draufgefallen. Richtig.
Das ist schon dumm, ja. Und dieser Charakter ist tot, aber er ist wiedergeboren worden. Und dieser auch. Und dieser auch.
Und dieser lebt einfach so noch. Warum
Genau,
auch
ja.
immer.
Also es ist schon albern, aber es
Ja,
ist
das ist
irgendwie.
ganz mysteriös alles.
Aber wir greifen ein bisschen vor. Ursprünglich, du hast es schon gesagt, Ed Greenwood hat angefangen von diesen Inseln auszuarbeiten und Dinge dran zu klatschen. Und ich hatte dann, als ich es dann entdeckt habe, das Setting, das war Ende der 90er schon, war es schon ziemlich gut ausgearbeitet. Also das war ja noch das, was du gerade eben hochgehalten hast. Das hier ist ja auch schon 2003 oder so. Da hatte das halt schon sehr starke Mittelerde-Vibes. Aber gemischt halt, und das fand ich halt bizarr, mit diesem amerikanischen Frontier-Gedanken. Ja, dass du immer Siedlungen hast, die am Rande der Wildnis, der unerforschten Wildnis sind. Nicht so wie bei Mittelerde, wo du ja eigentlich ein postapokalyptisches Setting hast, wo alles schon aufgeblüht und wieder zusammengefallen ist, sondern du bist noch dabei, diesem Kontinent seine Geheimnisse zu entringen, beziehungsweise die aktuelle Generation tut das und die Elfen und Zwerge haben das vielleicht vor Jahrtausenden schon gemacht. Und ich fand diese Mischung einfach spannend. Und wenn ich Mittelerde sage, halt auch so Sachen wie, das stand in den Texten über Elfen, ja, wenn Elfen sterben nicht, die gehen irgendwann wieder zurück in ihre Herkunftsreich, ist es eine Insel fern im Westen. Beschreiben wir jetzt nicht näher, wurde dann später genau erklärt, was das mit der Lore genau auf sich hat, aber ich fand das halt schon irgendwie charmant. Also auf eine doofe Art charmant, dass man da so offensichtlich bei Tolkien klaut und das dann halt so vage weg erklärt.
Bei Tolkien Cloud, Entschuldigung,
Ja,
die
wo
Elfen
sonst, ja.
hier
Ja.
sind klein.
Richtig. Das ist ein großer Unterschied. Driss d'Uerden ist so 1,55 oder so, ne? Drow sind noch ein bisschen kleiner als die Oberflächenelben. Elfen.
Aber was natürlich an den Forgotten Realms noch cool ist, sind die ganzen angetackerten Randsettings. Habt ihr da mal Kontakt mit gehabt? Also es
Ja,
gab
klar, natürlich.
zu allen gab es jede Menge Romane plus immer noch mindestens ein bis drei Boxen plus Abenteuerkram. Und das startete 88 mit Karatur, wo wir halt einfach in den Osten wanderten, wo wahrscheinlich Mayri sich am besten auskennen dürfte, vermute ich
Ja,
mal. Aber es
wo
wird
sich die
nicht
Klischees am
dann.
meisten nerven, ja.
Ja, genau. Wurde das später doch mal großartig wieder
Nee.
aufgemotzt? Nee,
In
ne?
Baldur's Gate 2 hast du ja einen Charakter, der daherkommt.
Okay.
Und deswegen ist ja auch wegen, also das war Yoshimo, ja, deine Assassine aus Karatur. Und Matsika wurde immer wieder erwähnt, dass da die Tabaxi herkommen und so. Als, dafür haben wir die
Boah,
Box hier, Matsika, ja, das als
genau.
Theken,
Das
Tätigen.
ist dann die dritte große. Das gibt dazwischen 1990 kam noch The Horde raus. Das war dann die Dschingiskanisierung der Forgotten Realms mit vergorener Kamelstutenmilch und allem, was dazugehört. Genau, und dann Mastika war halt so die klassische Konquistadoren-Sache. Da habe ich aber die Romane von Douglas Niles auch sehr zugeliebt. Die fand ich cool. Ich habe keine Ahnung, wie ich die jetzt mit, oh Gott, ich kann gar nicht ausrechnen, wie viele Jahre, mit 35 Jahre später das empfinden würde, aber die fand ich damals sehr beeindruckend und spannend.
Das ist ja das Besondere an den, an diesem, an dieser lebendigen Welt, die es ja ist, den Forgotten Realms mit einer Zeitrechnung. Ich habe ja auch ein Buch, die Geschichte der Realms, wo für jedes Jahr drinsteht, was ist da passiert und wie war das Teil des Metaplots, dass das halt vor allem in Romanen und Computerspielen stattfand und gar nicht so sehr zum Nachspielen aufbereitet wurde, wie man das von DSA kennt. Ne? Bei DSA würde man erwarten, hier ist ein politisches Abenteuer, ich kann das spielen. Aber hier in den Forgotten Realms ist das in nicht interaktive Medien ausgelagert worden oder halt in begrenzt interaktive Medien, aber nichts, was du halt mit deiner Gruppe erleben durftest. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil für dich, Moritz?
Man konnte ja mit der Box die Geschichten noch mal nachspielen. Also das war ja, da haben sie ja versucht noch mal, dass die Dragonlance-Nummer durchzuziehen, wo ja auch dann diese echt damals
Ja
gut
gut,
zu lesenden beliebten Romane kamen, plus
dazu
dann
kommen wir gleich,
die
denke ich, ja.
nachspielen Abend nachzuspielen Abenteuer. Aber so war das tatsächlich auch. Mit der Box und den Abenteuern konntest du so ein bisschen die Romane nachspielen. Und das hat mir Spaß gemacht. Also fand ich cool. Habe ich mir alles gekauft, habe ich alles gelesen. Mastika habe ich sogar im Studium geleitet, mal die, zumindest die drei ersten Abenteuer.
Okay. Und da gab es dann wirklich Abenteuer, die gesagt haben, das ist der Roman zum Nachspielen, oder hast du einfach dann den Roman genommen und gesagt,
Nee, nee,
bereite
es
den
gab,
auf?
nee, nee, es gab, nee, nee, es gab die Abenteuer.
Ah,
Da
okay, weil die
konntest
sind
du
mir,
das
glaube ich,
nachspielen.
nie in die Finger geraten. Ich habe immer nur so generische Abenteuer gefunden.
Ja.
Also für Forgotten Realms. Und jetzt auch bei 5e sind sie ja auch davon weggekommen, irgendwas zum Spielen anzubieten, was die Welt verändert. Und wenn es sie verändert, dann heißt es halt, ja. Lebt damit, ne? Aber wir werden das nicht in irgendeinen Plot einbauen. Das war für mich immer diese große Unterscheidung von DSA. Ich komme ja von DSA. Und dann ein Spiel zu finden, das dir eine Welt bietet, die genauso authentisch wirkt und detailliert und und lebendig und auch eine Zeitrechnung hat, aber dir trotzdem sagt, mach damit, was du willst. Ja, also nicht dir sagt, das Abenteuer muss aber so ausgehen, denn in dem Roman steht es schon drin. Das war erstmal ein bisschen Mindfuck für unsere Gruppe. Damit konnten wir erstmal nicht umgehen.
Das war
Weiß
aber
ich noch.
tatsächlich auch kein Gedanke, den ich jemals gehabt hätte, dass mein Abenteuer irgendwie enden muss, damit es mit irgendwie dem, was in der Box geschrieben steht, zusammenpasst. Also das war nie was, wo ich die in den 80ern mir auch nur den kleinsten Gedanken drüber gemacht hätte. Wir haben das so gespielt, wie das da stand, wie das so für uns hingehauen hat. Und dann kam halt irgendwas raus.
Was glaubt ihr denn beide, warum ist denn die, warum sind die Forgotten Realms das erfolgreichste D&D-Setting? Also es ist ja das Einzige, das jetzt auch einen vernünftigen Film bekommen hat. Ich weiß, es gibt auch einen Dragonlance-Film, aber über den reden wir vielleicht gleich noch. Ja, da hat nämlich jemand mitgespielt, der gerade gestorben ist. Genau, also warum meint ihr, sind die, ist, warum ist Faerûn das beliebteste Setting?
Also, ihr werdet gleich noch die ganzen offensichtlichen Dinge sagen, aber ich wollte sagen, weil Ed Greenwood auch viel Liebe zu nicht spielwichtigen Details hat. Der, bis heute ist der ja, wenn ihn irgendjemand auf Social Media fragt, sag mal, gibt es eigentlich XY auf Faerûn? Schüttelt er sich eine neue Liste an, was für Dinge, die Burrito-ähnlich sind, gibt es da in welchem Land und wer ist das und wozu und warum oder Würfelspiele oder dies und das und jenes. Die hat einfach eine Tiefe an nicht spielwertrelevanten Details, die sie lebendiger macht als viele andere, die in die Welten. Wenn man sich zum Beispiel Dragonlance anschaut, wenn man da mal vom Drachenkrieg und den Hauptfiguren wegguckt, dann schaut man schon ziemlich in eine Einöde teilweise.
Es sei denn, man hätte die ganzen abseitigen Romane noch gelesen. Aber das stimmt. Im Spielmaterial kam das so nicht vor. Da hatten wir wirklich ziemlich straight eine Konzentration auf die wichtigsten Ereignisse und Personen. Ja.
Aber es lag sicher
Nico.
auch daran, dass das die Marke war oder die Welt war, die dann lizenziert wurde an die Computerspielfirmen, oder? Dann SSI. Dass die damit auch machen
Damit sagst du
durften,
die
was sie.
offensichtlichen Dinge.
Das war das Offensichtliche, ja. Entschuldigung. Aber es muss gesagt werden. Also
Ja, ich
SSI hat
möchte hier
das
an
ja
der Stelle
mega ausgeschlachtet.
Totte grüßen, der uns nicht zuhört, aber der immer, um mich wahnsinnig zu machen, in seinem Podcast statt Captain Obvious Captain Oblivion sagt. Das macht mich verrückt. Totte, tu das nie wieder.
Captain Oblivion, ich vergesse alles und auch du wirst alles vergessen.
Genau,
Captain Oblivious.
ich finde den
Das
aber
bin
auch
ich.
so, ist sehr schön. Ja, weitere Gründe. Los, Nico, haus raus, alles.
Habe ich schon gesagt, ja. Also
Ach so, und das war's schon.
die haben das lizenziert. Eine erfolgreiche Videospielfirma, die gefühlt innerhalb von 10 Jahren 70 Spiele rausgeballert haben und haben den Markt geflutet mit lauter Geschichten in den Forgotten Realms, die irgendwie auch noch zusammengepasst haben. Weitgehend. Von denen
Ja.
ich die wenigsten gespielt habe, ehrlich gesagt, weil das vor meiner Zeit war. Ich glaube, das
Hey, ich habe sie alle
einzige
gespielt.
Eye of the Beholder habe ich gespielt. Das ist ja Spätphase.
Ja. Nein, ich habe natürlich diese Goldbox-Spiele geliebt und du hast recht. Das ist definitiv ein wichtiges Standbein. Was Mayri sagt, die Detailverliebtheit, wozu dann halt noch kommt, dass verschiedene AutorInnen, da jetzt glücklicherweise auch wirklich mal nicht nur weiße Dudes, einzelne Bereiche von den Realms sich schnappen konnten und da wirklich vertiefen, Abenteuer und Romane schreiben. Also zum Beispiel dieser Salvatore, von dem man schon mal gehört hat, hat ja ziemlich viel an der Schwertküste und im Norden und sowas gemacht. Und es gibt immer zu allen Regionen tolles Material, das einfach auch super aussieht, super aufbereitet ist und sich echt ausgezeichnet spielt. Also ich glaube, das sind so die Sachen, die wirklich einmal gute Basis von Greenwood, dann gut links und rechts und bestimmte Bereiche rangeklatscht von Leuten, die wissen, was sie tun. Dann die Computerspiele, definitiv. Und natürlich auch die Romane. Also ich glaube auch die ganzen Dunkelelf-Moped-Dinger, die werden ihre Rolle gespielt haben, darin, das populär zu machen, ganz
Du hast
klar.
völlig recht, gerade Drizzt als oder Drizzt als halt so diese ikonische Figur, dieser Anti-Held, mit dem du dich identifizieren kannst, das fehlt den meisten Fantasy-Welten. Oft ist ja die Welt so die Hauptfigur, also ich bin jetzt auch nicht bei DSA, wer ist jetzt bei DSA die Hauptfigur, ne? Was ist jetzt der Charakter, an den ich mich orientiere? Aber. Und bei Greyhawk wüsste ich jetzt auch nicht, wer das sein soll. Es gibt bestimmt ikonische Figuren. Mordenkainen wäre jetzt aber nicht meine erste Wahl.
Nö.
Aber Drizzt ist ja originell. Das ist ein Charakter. Also ist er nicht, weil ist Elric, aber.
Aber
Er ist
in
ein anderer als
kleiner.
Elric.
Genau. Elric in einfacher und kleiner.
Und sympathischer. Also Elric hat ja mehr Ballast, von wo man sich denkt: Okay, will ich sein Kumpel sein? Ich weiß nicht, ja. Er foltert Menschen zu Tode, würde Drizzt nicht tun.
Nein. Ich habe da aber auch wirklich von dem alle Romane bis heute noch gelesen. Und da muss ich sagen, es gibt ja auch von Greenwood selber Romane. Und die sind so dröge geschrieben. Alter Schwede. Da
Weltenbauer-Romane, ne?
muss ich mich immer durchkämpfen. Er hat wirklich ganz tolle Elminster-Romane mit wirklich interessanter Handlung geschrieben. Aber der Bob Salvatore, der rockt das halt einfach so runter. Ne? Das kannst du so locker flockig lesen und es ist noch nicht mal, es ist nicht schlecht geschrieben. Also es ist nur wirklich gut verständlich mit schönen Kämpfen und sowas. Und der Greenwood, der hat eine Schreibe. Alter, ist das langweilig.
Dem Salvatore ist schon sehr zügig, ja. Also man langweilt sich da nicht. Die Comics
Ja.
sind auch sehr gut, die es dann in den
Ja.
2000ern gab. Das ist eine hervorragende Umsetzung. Hörbücher gab es auch, Hörspiele sogar auf Deutsch mit der Stimme von Brad Pitt als Drizzt. Das hat sich ja auch geholfen. Und wo du schon Elminster sagst, auch noch eine Figur, mit der man sich leicht anfreunden kann, als Gandalf-Abklatsch.
Und genau.
Und später halt Minsk, ne? Also über Baldur's Gate dann halt nochmal einen Schub bekommen, das ganze Szenario. Und Minsk ist halt auch eine ikonische Figur. Also die Forgotten Realms haben echt eine Fülle an Figuren, wo du sagst, der fällt mir sofort ein, wenn ich dran denke. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Wollen wir dann jetzt mit Dragonlance weitermachen, wo wir bei ikonischen Figuren sind, oder?
Ja, gerne. Da kann
Das ist
ich
mein zweitliebstes Setting.
3,5 Sachen zu sagen und dann kannst du
Okay.
gerne loslegen. Da kamen die Romane von Y. Sigmund raus. Es muss ungefähr 700 Trilogien geben, würde ich schätzen, über den
Ja,
Daumen gepeilt.
zwei davon reichen.
Wenn du die ersten beiden gelesen hast, bist du schon mal absolut auf der sicheren Seite. Aber auch die anderen tun alle nicht weh. Und auch die drei neuen, die jetzt in den Jahren, ich würde schätzen 22, 23, 24 oder so rausgekommen sind, kannst du dir gut geben.
Hast du gelesen?
Ja, sogar auf Englisch, du glaubst es
Wow.
nicht. Doch, die habe ich da drüben im Regal sogar noch stehen. Sonst verkaufe ich ja meistens oder verschenke Bücher meistens sofort, wenn ich sie gelesen habe. Aber die habe ich behalten, die haben mir gefallen.
Krass.
Ja, dann gab es zu diesen Büchern, zu diesen Romanen Abenteuer, die man genauso nachspielen konnte, dass du halt echt das Original-Buch-Feeling hattest. Aber auch die waren gut aufgemacht. Also das waren gute, leicht zu leitende, professionell präparierte Abenteuer, wo du als Spielleitung echt keine Probleme mit hattest. Und dann gab es 87 so ein Hardcover, wo das bestimmt auch hier irgendwo steht. Da ist es. Also das ist eine tolle Welt, die mir immer Spaß gemacht hat. Auch zu der gibt es wenigstens zwei Goldbox SSI-Computerspiele, nur damit wir da gesagt haben, diese zwei gibt es auch noch, damit ich ein
Ja, die
bisschen
waren. Die habe ich
dir
versucht zu spielen,
widersprechen
ja.
kann. Echt, die waren so einfach. Das waren die einfachsten von
Ja,
allen.
aber die waren mir einfach zu stumpf. Ich möchte kurz in die Kamera halten, dass die aktuelle Version von Dragonlance Buch, das liefert allerdings wenig Informationen über die Hintergrundwelt. Da steht fast nichts über diese Welt drin. Es ist nur eine Kampagne, die allerdings sehr dramaturgisch gut geschrieben ist. Ich mag sie. Aber wenn man mehr über Dragonlance will, muss man weiter zurückgehen und das ist die Dreier-Version. Das ist die neueste vernünftige Campaign-Setting-Version, die es zu Dragonlance gibt. Offiziell, es gibt bestimmt inoffiziell noch viel mehr Material, so wie es zu den Forgotten Realms ja auch zu 5e nur ein Buch gibt. Aber von Ed Greenwood gibt es noch einen Arsch voll Material auf Drive-Thru, wo man sich von ihm selbst als im Self-Publishing erstellte Bücher ziehen kann. Und es gibt von James Olin auch noch mal Bücher zu den Forgotten Realms, zu Baldur's Gate. Der hat seine parallele Continuity nochmal da weitergearbeitet, der Designer von Baldur's Gate. Aber Dragonlance, was unterscheidet Dragonlance von den Forgotten Realms? Also du hast ja eben schon gesagt, das ist so ein Forgotten Realms ist so ein Flickenteppich, wo jede Autorin sich was dran klatschen kann und dann gibt es halt jede Version eines irdischen Landes dort auch. Teilweise ist es wirklich ein irdisches Land, das einfach komplett nach Fährung gezogen wurde, ne? Wie Ägypten oder Babylon sind ja die ganzen Leute einfach weggesaugt worden und dann in Altha heißt das Land, ne, das Babylon ist. Und wie heißt nochmal Ägypten? Maike weiß das noch.
Du meinst aber nicht Kalimshan, oder? Nee, das
Nee,
ist doch
Kalimshan ist
Amn.
Arabien. Nee,
Ja, Amn.
Am ist so ein bisschen
Mein
Spanien.
Problem ist, mein Hirn sagt Neke Kara, aber das ist das aus Warhammer Fantasy.
Aber ich
Die
finde
Leute im Chat werden das wissen.
Amn ist für mich auch sehr so in die Richtung. Ich wäre da
Ja, aber
nicht so
wo
arabisch
wirklich die
unterwegs.
Pyramiden stehen und die ägyptischen Götter angebetet werden,
Ja, wir
das
hatten ja neulich das
ist,
Abenteuer, das da
wir
spielt.
hatten
Und
das
es
gerade
ist.
erst, Mulhorand. Ja, ich kann es mir aber nicht merken,
Echt?
obwohl, da gibt es ja einen Film von David
Mulhorand
Lynch, Mulhorand Drive,
Drive.
genau, ja. Lass uns den mal drehen. Ja, Mulhorand ist Ägypten. Das ist wirklich einfach die Ägypter als Sklaven von irgendwelchen Leuten aus den Forgotten Realms dahin entführt worden und dann haben die da ihr Pantheon eingeführt. Und deswegen kannst du da einfach Ägypten-Abenteuer spielen. Das ist.
Habt ihr denn zu Dragonlance das neue, also von D&D 5 jetzt die schicke Box mit dem Gesellschaftsstrategiespiel noch dabei?
Nee, die haben nur das
Die
Buch.
ist nämlich auch sehr schick. Und pass auf, ich muss nur, um anzugeben, muss ich jetzt einmal darüber gehen und eine alte Dragonlance-Box holen,
Tu das.
die euch wegblasten wird.
Okay, ich bin sehr gespannt.
Ich
Ich habe
halte dich schon mal fest.
damals gehört, dass das Spiel nicht so sehr taugt, deswegen hat mich das nicht interessiert und ich habe mir nur das Buch geholt. Beziehungsweise das Buch wurde uns, glaube ich, auch zum Rezensieren zugeschickt. Und Moritz ist wieder da.
So, passt auf, zum
Ja.
Größenvergleich für die Leute im Podcast. Schwierig für die anderen. Hier ist noch mal das Pocket Moped. Und diese Box
Wie
hier,
oft zeigst du das noch?
diese
Ja.
Box hier, ist
Ja.
die Dragonlance Flugkampf-Simulationsbox. Das ist so cool. Da sind wirklich so Drachen mit Rittern drauf, auf so Mini-Stäbchen. Ein Traum, ein tolles Ding.
Muss auch was holen, um dich noch in den Schatten zu stellen. Warte kurz.
Oh, du hast eine Original-Drachenlanze. Ich krieg das
Ja.
noch nicht mal auf hier
Ich
hinter
weiß
dem Rechner.
tatsächlich ehrlich nicht, was Nico meint.
Ich habe eben die Dreier-Version von Dragonlance gezeigt, aber ich habe auch noch ein Abenteuerband aus der Zweier-Version. Das ist mit Abstand das größte Buch, das wir hier haben. Dragonlance Adventures.
Ah, die sind super cool. So ein italienischer Verlag hat fast alle AD&D 1 Bücher so rausgebracht. Und die habe ich damals für 4,50 Mark irgendwo gekauft. Und die kosten mittlerweile eine Tratzilliarde Euro. Also,
Echt?
die sind super cool, die Dinger. Das sind die Original. Also, das ist genau dieses Buch hier, in ein bisschen kleiner.
Genau, ja. Und das ist übrigens dreispaltig gedruckt, ja. Also
Ja.
ich kann das, ich habe Kontakt in, ich kann das nicht lesen. Ich könnte das ohne Brille lesen. Wahrscheinlich kann man es jetzt erkennen, wenn ich es in die Kamera halte.
Wenn man ganz nah dran geht.
Ganz, das ist krass. Und natürlich sind da auch fast keine, na doch, ein paar Bilder sind drin, ja. Also, das ist, ich habe es mal für 7,95 € gekauft irgendwo. Keine Ahnung, ob
Das
das
ist
ein guter Deal war,
auch
oder?
ein, das ist ein super
Ja.
Schnapper.
Ja, Dragonlance. Also worauf ich hinaus wollte, ja, und dann bin ich wieder abgeschwiffen. Forgotten Realms, so ein Themenpark, modernes Themenpark-Setting eigentlich, ne? Wie Volarion später auch, wo du alles machen kannst. Dragonlance, die ganze Welt dem Narrativ untergeordnet eigentlich. Also du hast diese Welt nur so wie im Grunde Tolkien nur von Mittelerde beschrieben hat, was da für die Story relevant war, hast du halt auch in Krynn, also die Welt von Dragonlance. Erstmal nur die Schauplätze, die in den Romanen vorkamen und die auch nur dazu da sind, in diesem Roman ihre dramaturgische Funktion zu erfüllen. Und Maggie, du hast die Romane ja auch gelesen damals. Hast du dann das Bedürfnis gehabt, das nachzuspielen? Und wie würde man sich das überhaupt vorstellen? Spielt man dann die
Nee.
gleichen Charaktere wie im Roman oder erlebt man die gleiche Geschichte mit eigenen Figuren? Wie macht man
Tatsächlich habe ich
das?
da damals nie das Bedürfnis gefühlt, irgendwie das nachzuspielen, kurioserweise. Also ich habe die gelesen, zumindest zwei der Zyklen, wenn nicht sogar drei.
Vielleicht sollten wir für die drei Leute, die es nicht wissen, erstmal erklären, was eigentlich die Story von Dragonlance ist und was die Welt besonders macht. Warum, was ist das der große Konflikt auf
Das,
Krünen?
pass auf, es gibt Drachen und Lanzen.
Ja.
Also erstens einmal, die Götter haben sich abgewandt. Also die ganzen Kleriker und so etwas gibt es normalerweise da nicht auf Krün, bis dann wieder welche auftauchen, da 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 da. Und dann beten Leute Takisis, die Mutter der bösen Drachen, an und versuchen alles einzunehmen. Und dann müssen gute Drachen gegen böse Drachen in den Kampf geführt werden. Idealerweise mit einer Lanze. Das war jetzt sehr vereinfacht.
Ich war gerade abgelenkt, weil ich was im Chat schreibe. Du hast gesagt, dass es keine Götter gibt auf Krün. Also keine Geweihten, keine
Also ja,
Kleriker.
dass die Götter sich von ihnen abgewandt haben und keine göttliche Magie geben.
Genau, deswegen kann niemand göttliche Magie wirken, bis dann plötzlich jemand das doch kann. Und dann die Frage ist, kehren die Götter jetzt doch wieder zurück? Oder ist die böse Drachengöttin die einzige, die hier wirkt? Aber das sind dann die großen Enthüllungen und Twists dieser Story.
Gibt uns die Story von Raistlin und warum er doof ist. Hey, Raistlin war der Höhepunkt der Coolness zu seiner Zeit.
Der edgy, edgy Coolness.
Ich war aber wirklich sehr in awe, als wir in der Strixhaven-Weltenreise, es war ja keine Weltreise, es war ja eine Weltenreise, auf Raistlin und Caramon getroffen sind. Das hat mich persönlich beeindruckt. Du hast die auch sehr schön verkörpert.
Danke,
Ich
ich habe mir
war.
viel Mühe gegeben mit
Ich war.
Raistlin.
Jawohl. Also, es war sehr schön, die zu treffen. Und damals habe ich wirklich auch nicht so dieses Gefühl nachvollziehen können, warum das cool sein könnte, so Romantypen zu treffen. Aber ich fand das cool. Ich fand das nett. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall zentrieren die Bücher sich dann um eine kleine Heldengruppe, die alle Archetypen enthalten. Also du hast den Zwerg, du hast den nervigen Comic Relief, der in dem Fall eine Art Halbling ist, die Kender heißen in der Welt von Krünn.
Das stimmt, die sind noch nerviger als Originalhalblinge.
Ja.
Das ist schwierig.
Du hast den Magier, du hast den Barbar, du hast den edlen Ritter und du hast den Anführer, wer der Tanis, der Halbelf ist, der nicht nur halb genetisch, halb Elf, halb Mensch, sondern auch halb Anführer und halb, lass mich doch alle in Ruhe, also sehr widerstreitende Gefühle halt in sich trägt. Also ein zerrissener Charakter. Ein bärtiger Halbelf. Und Raistlin war für mich auch der Charakter, also der Schwarzmagier. Er ist eigentlich nicht schwarz, sondern ein roter Magier. Ne? In dem Fall sind die Roten die Neutralen. Auf Grün, widersprecht mir, weil ich falsche Erinnerungen habe,
Ich
irgendwas.
glaube schon.
Aber der halt schon sehr düstere Tendenzen hat und auch immer düsterer wird im Verlauf. Und das ist halt so dieser Charakter, der das, als einziger alles verstanden hat. Er hat die größeren Zusammenhänge verstanden und weiß, wie beschissen die Welt ist und dass es halt eine gottlose Welt ist. Und seine Augen sind ja verflucht, also er hat Stundengläser als Pupillen. Und deswegen sieht er alle Leute, mit denen er spricht, immer nur schon am Verfallen. Er sieht, wie sie altern und sterben werden. Und das ist, also irgendjemand, der da mitgeschrieben hat, hat, glaube ich, da was verarbeitet.
Oder sich was
Und
Cooles
das,
ausgedacht.
ja, ich glaube, das ist schon, also ich kann das schon irgendwie, das spricht sehr zu mir und ich habe das Gefühl, da hat jemand persönliche Erfahrungen, also als Metaphern eingebaut und ich, es gibt ja auch einen Song von Blind Guardian dazu, über Raistlin und seine Augen. Das heißt, ich glaube, das ist schon eines der Elemente, die am ehesten den Gothic oder Emo unter den Rollenspielenden angesprochen haben, unter den tragischen Metaller. Und so auch mich.
Ich erinnere mich, wir haben Margaret Wise mal dazu gefragt und sie sagte, naja, sie hatte diese Illu.
Naja.
Und da war dieser Typ mit der roten Robe und den goldenen Augen mit Pupillen, die aussahen. Und dann hat sie halt gedacht, so, ja, was machen wir jetzt damit? Dann muss da ja was dran sein. Und dann wollte sie, dann war die Hauptidee irgendwie, Magie muss die Leute was kosten. Und dann kam diese ganze Idee mit der Prüfung, die Magier in dieser Welt ablegen müssen, die ja Raistlin dann auch krank zurücklässt und so weiter. Und daraus ist dann alles andere entstanden.
Also Larry Elmore hat eigentlich
Larry
das alles
Elmore war
geprägt mit
es,
seinem,
ja.
ja.
Weil er Lust drauf hatte, diesen komischen, grimmig schauenden, kränklichen Typ mit den komischen Augen gezeichnet hat.
Ja, also ich glaube, das Artwork von Elmore hat halt auch viel dazu beigetragen, dass man in der
Ja.
Welt unterwegs sein wollte. Aber jetzt nochmal zu der Frage zurück, wie man jetzt diese Abenteuer nachspielt. Spielt man dann einfach die Charaktere aus den Romanen oder baut man sich seine eigenen? Wie macht man das korrekt?
Ist das an mich? Ich
Ja,
erinnere mich gar
am
nicht. Also
ehesten an dich, ja.
woher soll ich denn wissen, was korrekt ist?
Ich meine tatsächlich, dass mir die aus den Romanen spielen. Also in meiner Erinnerung haben wir die gespielt. Wahrscheinlich ist das völlig falsch, denn das ist ja schon 400 Jahre her. Aber zumindest hast du sie, wenn, als NSC getroffen, die immer mal wieder aufgetaucht sind. Ich meine aber tatsächlich sogar, dass du die gespielt hättest.
Also es hieß vorhin im Chat, dass die auf jeden Fall als Werteblöcke, als spielbare Charaktere angeboten wurden hinten
Ich
drin.
habe die noch, ich habe noch die Charakterbögen von denen, aber ich habe damals nicht gewusst, was ich mit denen anfangen soll, weil mir das zu irgendwie komisch vorkam, den kanonischen NSC zu spielen. Also ich habe hier irgendwo noch eine Box, wo die Charakterbögen drin sind. Vielleicht
Das ist ja auch
hole ich sie
aus
gleich mal.
Blick von jemand, der mit DSA angefangen
Ja.
hat. Das geht ja nicht. Da wärst du
Nee,
ja eine
nee.
Person, die über den Plot entscheidet.
Und später haben wir das in unserer Borberat-Kampagne genauso gemacht, ne? Dass wir
Ja.
einfach die.
Wir haben die Borberat-Kampagne chronifiziert.
Ich frage mich gerade, wie man das halt dann als SL macht, dass man diesen Plot nachspielt und trotzdem halt die Charaktere eine gewisse Freiheit lässt. Wie habt ihr das denn
Da
gemacht? War da viel Railroading dabei oder?
gab es keine Freiheit im Prinzip.
Okay.
Da, wobei, ich meine halt, die Handlung hat sich ja aus den Orten, aus den Locations ergeben und die waren halt so, wie man die aus den Romanen kannte. Natürlich dann ein bisschen mehr ausgearbeitet und mal ein bisschen einen Schritt nach links oder rechts, aber im Prinzip, wenn man ganz ehrlich ist, hast du die Romane nachgespielt und halt so mal da irgendwas, eine Feste oder so ein bisschen genauer erkunden können, als du es aus dem Buch kanntest. Aber vom Prinzip her hast du genau das gespielt.
Okay.
Und das hat Spaß gemacht. So.
Wie gesagt,
Ich wusste erst ein paar Jahre später, dass das keinen Spaß machen konnte. Und
dass das nicht erlaubt ist. Wie gesagt, das ist die aktuellste Version davon. Die bekommt man, glaube ich, als Print on Demand auch auf Write-Through.
habt
Und.
ihr mal zu, das kam dann ja auch so ab, boah, ich würde so 96, 96 sagen, kam diese Dragon Age, Fifth Age, mehr so Storytelling-Boxen raus. Das waren so kleine Boxen, die ein bisschen so Letterformat eher waren als das größere. Und das war ein freies Erzählsystem. Ich habe mir die gekauft, aber ich habe keine davon jemals gespielt. Das ist gut. Nico guckt auch
Ich
verwirrt.
guck, warte, ich gucke ins Regal, ob ich das. Wann war das? 96, 97, sagst du?
Das war auch so letzte TSR-Zeit.
Und das sind so kleine Boxen, also DIN A5 Boxen
Genau,
gewesen. Ja, davon
genau.
hatte ich zwei. Aber da waren sehr, sehr dürftige Dungeon Crawl Abenteuer drin.
Ja.
Und wenig Fluff und ich konnte damit nicht viel anfangen. Ich guck mal, ob ich. Ich glaube, wir hatten die sogar in einem Video mal vorgestellt. Sekunde. Macht euch weiter.
Mit Drachenlanze? Nö, kein Bock.
Das reicht dann jetzt auch, ne?
Aber ich gucke auch mal gerade. Das hatte dann nämlich auch noch mal ein anderes Logo und so, die Dragonlance, das mir schon gar nicht so gut gefallen hat.
Das war dir im Allgemeinen schon ein Schritt in die falsche Richtung.
Ich weiß nicht warum, aber ich mochte die ersten Drachenlanze-Sachen alle sehr gerne, auch wenn mir irgendwie klar war, dass das alles merkwürdig war. Aber ich kannte die Personen aus den Romanen und ich hatte Spaß dran. Und jetzt waren die, glaube ich, ein bisschen freier tatsächlich. Also du hast nicht mehr so das nur noch nachspielen können. Und ich gucke gerade, die Jahre sind tatsächlich ja 1996 aufwärts. Aber da kam direkt ein ganzer Rutsch raus. Wirklich, da haben die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Boxen noch mal schnell, die sich wahrscheinlich alle viermal verkauft haben. Das war nicht so ein Geniestreich. Ich weiß nicht, was die da geritten hat, aber da werden wir jetzt bei den nächsten Settings, wenn Nico uns von der Drachenlanze erlöst, zukommen, was die da für einen geilen Kram rausgebracht haben, den einfach gar nicht so viele Leute kaufen konnten. Das ging gar nicht. Das musste in die Hose gehen.
Da ist er wieder
Hab's
und ich
gefunden.
glaube. Ah.
Wo seid ihr schon beim nächsten Thema?
Nein,
Wir haben
wir
gesagt, aber wir
warten.
könnten mal von der Drachen. Also Moritz würde gerne, glaube ich, die
Wir
Drachenlanze verlassen.
warten drauf, dass du uns
Ja.
verlässt,
Zwei Dinge
entlässt.
zu Drachenlanze. Ich habe den Film gefunden.
Den habe ich auch. Da steht, jawohl.
Ja, und tragischerweise ist ja Michelle Trachtenberg gerade verstorben mit 39 Jahren. Die spricht hier eine Rolle neben Kiefer Sutherland als Geistlin unter anderem. Leider ist dieser Film nicht fertig. Hast du ihn mal gesehen?
Ja, ich mag den, aber da hätten noch ein paar Folgen kommen müssen.
Ja, vor allem hätten die Animationen mal fertig werden müssen. Die sind ja.
Ja, ach, sei doch nicht so streng.
Kiefer Sutherland, Lucy Lawless und Michael Rosenbaum spielt er. Ich weiß nicht, wen Michael Rosenbaum spricht. Wahrscheinlich kein Karaman oder so.
Tannis?
Und ich. Das könnte auch sein. Tannis, richtig. Ja. Lucy Lawless ist Goldmoon. Und Michelle Trachtenberg war die Wirtin von der Taverne am Anfang. Die ja im ersten Buch eine recht große Rolle ist, aber naja. Ja, aber ich habe die Inhalte von dieser Box gefunden, über die wir eben gesprochen haben.
Ja.
Nicht die Box selber. Die Box habe ich offensichtlich mal irgendwann weggeschmissen beim Umzug. Heroes of Defiance hätte ich dir anzubieten.
Ja, sehr cool.
Und Citadel of Light.
Ich finde, dass wir zwingen Mairi mal irgendwann, das für uns zu leiten. Heroes of Defiance
Und
ist, glaube ich, ist die
welche
erste
Druckmittel
sogar.
glaubst du dafür zu haben?
Nico, bitte lass dir was Schlaues einfallen.
Ich habe das, okay, das ist gar nicht so. Ah, Book One ist
Du
eher
wirst ignoriert.
Hintergrund und Book Two ist dann das Abenteuer. Also hier ist auf dem Cover ist schon ein ziemlich großer Dungeon-Plan drauf. Sieht aus wie Atlantis aus Indiana Jones, oder? Hier, diese.
Ja, das stimmt.
Und ich habe in der gleichen Box auch, ich dachte, es wären die Werte von den kanonischen Lanzehelden. Aber das habe ich nur gedacht, weil es die gleichen Illustrationen sind, die recycelt wurden.
Oh ja, na, obwohl
Das sind
das
die.
ist ja Brünnor. Der ist ja
Ah, stimmt, das ist gar nicht. Ja, das ist Bruno.
komplett,
Okay.
komplett geklaut.
Ist das überhaupt aus dieser Box?
Nee, das gehört da nicht zu. Das ist
Das gehört da gar nicht
von
rein,
so einer
gell, ne?
AD&D 2 Starterbox.
Ja, aber komm, das hier ist ja aus
Das
Dragonlance.
sieht gut aus.
Das ist Paladin und Tolpan, ne?
Na.
Aber hier ist ein menschlicher Magier damit gemeint. Ignoriert den Kender.
Der muss so rausgeschnitten werden mit einer Rasierklinge.
Ja, dann habe ich hier noch Kartenmaterial, das hier drin war. Ich habe das nie
Die gehören
wirklich.
dazu, die Karten
Das
gehören
ist aus
dazu.
der. Ja.
Ja.
Ich habe das im Heidelberger Spieleladen gekauft, in den 90ern in Heidelberg. Nee, das muss in den 2000ern in Heidelberg gewesen sein. Aber du sagtest, es wäre aus den 90ern, ne?
Genau, ich
Und
habe
ich.
nachgeguckt, ab 96 bis 98 lag ich genau richtig. Glück gehabt.
Natürlich tatst du das. Gut, dann gehen wir weiter zu Ravenloft, oder?
Ja.
Oder wolltest du noch was anderes erzählen?
Nee, 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 nee. Ich bin. Ich wäre zuerst. Nee, aber Ravenloft passt
Du
zeitlich.
wärst
Dann,
zuerst, komm dann, mach was, was wolltest du
nee,
zuerst sagen? Nee,
komm, los.
du.
Marie, er ist gemein zu mir. Er gibt mir die Macht und besteht dann drauf, dass ich weitermache.
Ja, mach weiter.
wir machen mit Ravenloft weiter.
Ja.
Und wir alle wissen,
Markiere.
dass das auf dem Abenteuer für AD&D 1 E6 Ravenloft basiert von Tracy und Laura Hickman. Da gibt es, habe ich gehört, eine ausgezeichnete Gruftschreckenfolge zu mit Sarah Huhn von System Matters, die wir da gezwungen haben, das mit uns zu besprechen. Die hat das danach auch geleitet für einige System Matters-affine Leute und die hatten da alle Spaß mit. Naja, es ist halt ein Vampir-Dingsi. Und die Hauptbox für mich ist da die Realm of Terror Box von 1990, wo dann halt das Reich des Grafen Strahd, seine Burg und so ein bisschen Umgebung drin ist. Denn wir alle wissen, man kommt in irgendeinen Nebel, kommt aus dem Nebel nicht mehr raus, trifft auf dem Weg zu dieser Burg von diesem eigenartigen Grafen Leute, die sehr unschmeichelhaft Z-mäßig dargestellt sind und sehr klischeemäßig und das ist ganz fürchterlich. Aber für Leute wie mich, die dazu noch Vampire-Scheiße finden, wird es danach noch schlimmer, wenn ich in der Burg von einem Vampir bin. Also Ravenloft ist genau mein Ding,
Merke ich schon, ja.
wobei ich die Realm of Terror Box echt mochte. Die habe ich gut gefunden.
Also man muss dazu kontextmäßig gleich noch sagen, es war ursprünglich halt einfach nur ein Dracula-Abenteuer. Ja, wie wäre es, wenn wir mal ein Dracula-Abenteuer spielen würden in D&D? Und daraus wurde halt dann ein Setting, in dem wie immer noch Dinge drin geklatscht wurden. Ursprünglich war halt nur diese eine Horrorwelt in diesem Nebel, wo man halt Strahd besiegen muss, um zu entkommen, den Vampir. Und über die Jahre wurden dann immer mehr dieser Domains of Dread, wie es dann später hieß, dran geklatscht. Also alle möglichen Horror-Klischees haben ihre eigene kleine Globule bekommen, aus der man halt in die normalerweise irgendein großes, fieses Monster gesperrt wurde. Und wenn man da rein stolpert, muss man halt einen Weg finden, da wieder rauszukommen. Und dazu gab es dann eben auch später halt hier Van Richten's Guide to Ravenloft, wo all diese oder viele dieser Domänen aufgeführt sind. Es ist nicht immer so, dass da Vampire am Werk sind. Es könnten auch
Andere Werwölfe sein.
Frankensteine oder
Ja,
Werwölfe
genau. Böse
oder
chinesische Gottheiten.
böse Chinesen oder,
Chinesische
ja.
Gottheiten. Böse Chinesen.
Oder Anne Hathaway.
Was hat die denn schon wieder getan, die Arme? Im Chat fragt mich Daniel, wie ich die Abenteuer der Zeit wie Feast of Goblins oder Touch of Death fand. Das sind die AD&D 2 Abenteuer, die dazu rauskommen. Da gab es aber aus der Reihe, ich würde aus dem Kopf sagen, 3 oder 4, die waren alle okay, die konntest du spielen. Definitiv. Habe ich auch getan.
Kannst du
Obwohl
dann
ich
kurz,
Vampire doof finde.
kannst du uns mal kurz erklären, was Ravnica und Terror sind?
Das sind Planes, Ebenen für Magic the Gathering, da Magic the Gathering und D&D ja beim selben Verlag sind, Wizards of the Coast, dachte man sich irgendwann, da muss man doch Synergien fördern können. Deswegen kann man jetzt auch D&D in zwei von den Welten von Magic spielen. Ravnica ist so eine Welt, die ganze Welt ist eine Stadt und recht düster, wird von Gilden beherrscht, die in zwar Semifrieden miteinander liegen, aber in Konkurrenz. Und Theros ist im Grunde klassisch griechisch mit Göttern und Heldenfahrten und so etwas alles. Das ganz kurz gesagt. Und andersrum gibt es ja Dungeons and Dragons Magic-Karten im Rahmen von Baldur's Gate als Erweiterung. Also, das ist einfach ein Versuch, so ein Crossover zu machen. Aber außerhalb von offiziellen Streams, die auch dazu gedacht waren, es zu bewerben, habe ich selten gesehen, dass was davon bespielt wird. Und wenn dann Ravnica, weil das auch die deutlich ältere Plane ist bei Magic, wie ihre eigenen Fans hat. Gewisse Leute hier im Chat haben zum Beispiel Charaktere aus Ravnica gespielt.
Willst du damit sagen, dass es weitgehend irrelevant ist?
Theros auf jeden Fall.
Okay, dann haken wir das damit schon mal wieder ab, bevor wir dann zu den moderneren Settings
Ich finde dich
das.
so brutal, wie du uns von AD&D 2 zu AD&D 5 geballert hast.
Ich wollte nur Maike mal wieder das Wort überlassen,
das
damit sie
kannst
mal
du doch nicht
zwischendurch was
machen.
Oh, Strixhaven ist auch eine Plane, aber die ist mehr oder weniger gleichzeitig im Pen and Paper und also beziehungsweise nur mit sehr kurzem Abstand in Pen and Paper und in Magic aufgetaucht. Und die haben wir gespielt, weil Eulenmenschen und Zauberschule.
Wenn wir es so machen würden, dass wir es chronologisch machen, dann würde es erstmal 2 Stunden lang du reden, Moritz, und dann würden wir am Ende ein paar Sachen sagen. Deswegen dachte ich.
Aber wobei,
Ah, jetzt, okay.
ihr habt ja, glaube ich, eine halbwegs stabile Dark Sun-Lücke, aber zu Planescape würdest du doch sicher auch gerne zwei, drei Takte sagen.
Da würde ich jetzt hinkommen, Planescape, Spelljammer und
Dann.
Emeron, wären die letzten Sachen, über die wir reden,
Da,
denke ich, bevor wir.
oh, oh, warte, dann ich galoppiere uns dann noch durch die AD&D 2 Sachen, wo du nichts Großartiges zu Sachen sagen möchtest.
Na, für
Also,
Dark Sun, da hatte ich auf dich gehofft.
zum Beispiel Dark Sun werde ich auf jeden Fall gerne was sagen. Aber es gab noch Al-Kadim, wo 92 ein Hardcover und die Land of Fate Box im gleichen Jahr rauskamen. Das war überraschenderweise sehr arabisch, hat Spaß gemacht. Ich habe sehr, sehr Birthright geliebt. Das war eine Mischung aus Kampagnen, Königreich, Herrschaftssimulator mit coolen Abenteuern und einer echt coolen Hintergrundwelt. Und auch das war, da kam die erste Box 1995 raus und dann jede Menge kleiner Boxen. Ich glaube, das kam eigentlich nur in Boxenform raus. Da gab es gar keine einzelnen Hefte. Die Abenteuer waren wirklich cool, die haben Spaß gemacht. Und das war so hochwertig produziert. Da hattest du dann zum Beispiel, gab es eine Box, wo es um Schiffskämpfe ging. Und dann hattest du dafür so eine, konntest du zusammenklappen, so eine Box, wo du dann die Kärtchen von allen möglichen Schiffen reintun konntest und so. Also wirklich, dann war in der Box, war doch eine zusammenbastelbare Box aus richtig guter Pappe und so drin. Da haben sie sich dann überhaupt nicht lumpen lassen. Aber Birthright würde ich euch sehr empfehlen, wenn ihr da irgendwo drüber stolpert. Es gab auch ein Birthright-Computerspiel aus der späteren SSI-Zeit. Das war okay. Dann Lankmar. Die Leiber-Geschichten wurden auch mit AD&D 1 und 2 verwurstet. City of Adventure von 85 und dann in der Neuauflage von 93 waren tolle Sachen. Da habe ich gut vorarbeiten können, damit ich jetzt für System Matters Teile der Lankmar-Box dann übersetzen konnte, halbwegs adäquat, weil ich das Setting und die Personen schon kannte. Birthright, Lankmar, Al-Kadim. Oriental Adventures gibt es halt auch da, so eine Art D&D 1-Box mit 7 Abenteuern, die von 86 bis 89 rauskamen. Und dann, ich finde, kommen wir zu Spelljammer, damit ihr ein bisschen mehr sagen könnt, weil das habe ich ein bisschen ignoriert, diese komischen Hippos mit komischen Pistolen in Space auf normalen Schiffen. Ich bin für merkwürdige Dinge, weiß Gott, zu haben, aber
Das
das
sind
zu
keine
weit
Hippos,
geht zu weit.
das sind keine Hippos, das sind GIFs oder GIFs, je nachdem. Al-Qadim ist was wir nie wiedersehen werden wahrscheinlich. Ne? So wie auch
Nee.
der Grund, warum ja die modernen Schwertküste oder Ferun-Bände abgespeckt sind, würde ich ja sagen, dass da einfach alle problematischen Regionen
Na.
rausgekürzt wurden, also Kalimshan und sowas, alles, was irgendwie vielleicht Leute vor den Kopf stoßen könnte, einfach nicht mehr erwähnt. Und genauso glaube ich nicht, dass es nochmal ein Tausend-Eine-Nacht-Setting geben wird, oder?
Nee, das wird gelaufen sein, bin ich
Schon
auch
mal kurz
ziemlich sicher.
Spelljammer. Ja. Schade, oder auch nicht, keine Ahnung.
GIF, ja. Also als die GIF oder GIF das erste Mal aufgetaucht sind, war das, glaube ich, noch kein Witz, aber inzwischen.
Extra für dich habe ich das alte Buch nochmal
Sehr
rausgezerrt
gut,
aus
sehr
dem
gut, sehr
Regal.
gut. Das sieht aus, als würde im Hintergrund jemand einen leicht verzerrten Gitarrenakkord anschlagen und dann haut jemand auf den Synthesizer.
Und deswegen ist es geil.
Ja.
Spelljammer, Margie, du hast das ja schon mehrfach geleitet und auch alles dazu gelesen, zumindest die
Was,
moderneren Sachen.
wenn Raumschiffe aber magisch? Man kann Zwischenwelten und auch in einer Art magischem Weltraum mit verzauberten Schiffen durch die Gegend fahren und dabei piratige, bizarre, abgefahrene, psychedelische Abenteuer erleben. Das ist die Grundidee und ist es auch immer noch in der Neuauflage. Da kommen eben dann auch sehr seltsame Spezies mit rein, die nicht normal irgendwie an einer braven Standard, die in die Welt herumfallen, wie eben GIFs oder GIFs.
Happy Hippos.
Oder hier die fliegenden
Genau.
Äffchen.
Was man mit Spelljammer hervorragend machen kann, sind so ist franco-belgische Space-Fantasy-Comics nacherzählen. Sowas
Okay. Ja.
wie Lahnfeust oder Ytak oder so.
Ja, ziemlich genau das. Also es ist sehr, sehr over the top und sehr bunt und sehr wild und sehr weird. Und ein bisschen so, als hätte zwischendurch jemand, also wenn man das einsprechelt in eine normale D&D-Kampagne, ist es so, als hätte zwischendurch halt irgendjemand auf Drogen die Truppe entführt. So wie in Life of Brian mittendrin auf einmal eine Szene mit Aliens kommt und dann geht die normale Story weiter. Also, ich weiß nicht. Ursprünglich hatte ich da auch nicht so viel Interesse dran, aber mit dem neuen Spelljammer habe ich schon sehr viel Spaß gehabt.
Ja, es ist halt, es nimmt sich halt null ernst, oder? Also ich finde, es nimmt sich nicht ernst und deswegen
Nee, ich meine,
ist es die erste Wahl für.
es gibt böse Weltraumclowns, die richtig gefährlich sind. Es ist bescheuert. Auf eine gute Art und Weise. Wir werden gefragt, wie lange wir noch streamen, weil die Leute Angst haben, dass sie zu viel Geld ausgeben müssen, weil ihre Liste immer länger wird.
Nicht mehr lange, würde ich sagen. Also Spelljammer
Ja.
gibt es auch in der aktuellen Version. Da gibt es einen sehr schönen Schuber mit drei Bänden. Das kostet, glaube ich, um die 70 €. Das ist ein bisschen schade, dass dann doch relativ wenig Content drin ist, weil diese drei Bücher sehr dünn sind. Aber es sieht ho sehr hochwertig aus dem Regal.
Ja, das steht da auch sehr prächtig vor sich hin blinkend.
Ja, genauso bei
Neben der, genau neben der neuen
Planes. Genau.
Planescape,
Die ist
dem
auch
Schuber.
wahnsinnig hübsch und es steht wahnsinnig wenig drin und es hätte so viel mehr noch an Informationen über Sigil und so reingekonnt, aber war offenbar dann auf den 70 Seiten kein Platz. Diese Schuber bestehen immer aus Monsterhandbuch, kurzes Abenteuer, also kürzer als die normalerweise in 200-Seiten-Kampagnen und halt Setting-Beschreibung, jeweils zu so 70, 80 Seiten. Das liest sich immer gut weg, aber es ist, wenn man die alten Sachen kennt, denkt man sich immer, ja, aber da fehlt doch noch was. Und das war bei Planescape ähnlich. Da habe ich auch die alte Box hier. Das war ja eine riesen Produktreihe, ne? Da gab es ja, Moritz weiß das bestimmt, ein
Ich
Dutzend Boxen.
würde, nee, ich würde sagen, es gab die Basisbox und dann gab es auf jeden Fall von den vier Planes plus Planes of Chaos. Ich meine, es gab fünf oder sechs Boxen.
Okay.
Aber die waren alle spektakulär großartig. Auch hier sind wir jetzt ab dem Jahr 1994, als TSR angefangen hat, geile Sachen zu machen, die sie in den Ruin getrieben haben. Womit wir wieder beim Thema wären.
Vor allem haben sie Sachen gemacht, die Computerspiele inspiriert haben, weil Planescape ist ja die Vorlage für eines der besten Rollenspiele aller Zeiten am PC. Zumindest sind sich da die Leute von der Fachpresse einig.
Ja.
Ob man es überhaupt ein Rollenspiel nennen kann, finde ich fragwürdig. Weil eigentlich ist es eher ein Adventure. Ne? Man spielt einen vorgegebenen Charakter. Es ist eher ein Rätselspiel als ein Kampfsimulation, wie jetzt Baldur's Gate oder Icewind Dale. Man kann das quasi gewaltfrei lösen.
Ja, aber wer will
Und
sowas?
der. Und es ist halt, es fängt den abgefahrenen Stil
Professioneller
von.
Pädagoge, wollte ich nur mal sagen.
Es fängt den abgefahrenen Stil von der Vorlage super gut ein. Aber Margit, magst du uns jetzt ein bisschen was über Planescape erzählen?
Planescape dreht sich um die seltsamen Dinge, die im Zentrum der Schöpfung vorgehen. In dem Sinne, als dass wir da nicht in einer von den Welten sind, aber auch nicht im Weltall, sondern wir sind noch in einer anderen Variante. Im Herzen der Schöpfung gibt es einen Ort, wo die unterschiedlichen übernatürlichen Einflüsse miteinander interagieren. Also tatsächlich im Endeffekt Kombinationen der verschiedenen Dinge auch aus der Alignment Chart. Also wo unterschiedliche Ebenen, zum Beispiel eine Lawful Neutral Ebene existiert. Lawful Neutral waren die Modronen, ich bin mir gerade nicht mehr, oder die sind in True Neutral.
Ich,
Aber
nee, die sind lawful neutral.
die sind Lawful Neutral.
Ja.
Ja. Und zwischen denen existiert dann so ein wie eine Pizza gestaltetes Land, wo jeder Slice von dieser Pizza, die Outlands, beeinflusst wird von diesen Ebenen, die damit in Verbindung stehen über Portalstädte. Und da in der Mitte ist eine große Nadel an Berg und darum liegt eine Stadt namens Sigil, die wie ein Donut angeordnet ist, wie so ein großer Torus. Physik muss da nicht funktionieren. Also erst recht nicht, weil in dieser Stadt im Grunde alles aus dem gesamten Multiversum zusammenkommen kann. Leute aus den Höllen, Leute aus himmlischen Reichen, Leute aus verschiedensten Welten. Und alles wird regiert von einer sehr, vorsichtig gesagt, neutralen Figur, der Dame der Schmerzen, der aber offensichtlich auch kein Gott und kein Erzdämon auf die Zehen treten will, weil die mehr oder weniger die Unabhängigkeit dieser Stadt garantiert. Und das ist ein Ort, in dem sehr viele sehr avantgardistisch seltsame Geschichten erzählt werden können. Und ich glaube, die meisten kennen es über das Computerspiel Planescape Torment, das
Genau.
ungewöhnlich ist.
Es stellt existenzielle Fragen. Und weil es ja ein Black-Eye-Spiel, also die Firma, die später Obsidian wurde, ist, macht das auch sehr gut. Es ist sehr gut geschrieben und es ist philosophisch tiefgründig und das passt hervorragend zu dem Setting, das ja das Alleinstellungsmerkmal hat, dass da einfach alles möglich ist. Ja, du kannst eine Tür aufmachen und dahinter bist du halt plötzlich in einer der Höllen oder keine Ahnung, in einem Vergnügungspark oder in einem Raumschiff. Also es ist alles möglich, hinter jeder Tür könnte irgendwas Überraschendes sein. Und im Rahmen seiner Möglichkeiten, die natürlich begrenzt sind, holt das Videospiel da sehr viel draus raus, aber am Pen-Paper-Tisch kann man da noch unglaublich viel mehr draus machen. Und das ist ja auch nicht ohne Grund, dass der geistige Nachfolger von Planescape Numenera ist. Also das im Videospiel ist es zumindest so, ne? Der zweite Teil
Torment
Torment
Heights
1 war
auf
Planescape
Numenera.
und, genau, und Torment 2 war dann Numenera. Und das sind sehr, da kommen auch Charaktere wieder vor, ne? Obwohl das nicht mehr D&D ist, sondern halt eben Monty Cooks Numenera. Aber es ist im Rahmen dieser hochgeistigen, philosophischen Story ist das möglich. Ich meine, du triffst in der Bahn einen Typen, der einfach nur eine Inkarnation des Buchstaben O ist. Das führt auch nirgendwo hin. Das ist einfach Quatsch. Also, oder es ist eine intellektuelle Herausforderung, mit dem sinnvoll zu interagieren. Keine Ahnung.
Darf ich noch ergänzen, dass in diesem Planescape-Setting für mich zum ersten Mal irgendwie sinnvoll Ebenen verbunden waren, weil diese Multi-Ebenen-Kosmologie, Dingsi, Schnicki, Schnacki, gibt es bei D&D ja schon eigentlich seit Beginn an, dass irgendwie die Ebenen alle zusammenhängen. Das war mir aber immer völlig wurscht. Aber wie Nico sagt, dass ich jetzt ein Setting habe, wo wirklich, wenn ich durch die Tür gehe, ich plötzlich in dem dritten Kreis der Hölle stehe oder irgendwie zwischen irgendwelchen Modronen oder sonst was, das fand ich ziemlich cool. Dann in Sigil oder Sigil selber die ganze Geschichte um die Lady of Pain fand ich sehr spannend und die ist auch eine sehr, ja, sehr gut sich eine Person und auch eine Silhouette, die man sich sehr gut merken kann, mit diesem Kranz
Den
was
Klingen.
wird das sein? Klingen dürften es sein, genau.
Ja, sie hat diese Maske mit der Krone, die aus Schwertern besteht.
Er hat ja sogar, was mich sehr überrascht hat, ein Lego-Männchen bekommen.
Ja. Und unbedingt wichtig dafür ist der Illustrator. Ich spreche ihn einfach mal knallhart. Tony Diterlizzi aus. Ich habe keine Ahnung, Amerikaner werden noch was Schlimmeres wahrscheinlich damit machen. Aber der hat das einfach geprägt und mit seinem, weiß ich nicht, der hat so einen ganz sanften, leicht spinnenhaften Zeichenstil, der mich total gefesselt und in seinen Bann gezogen hat. Und mit diesen Zeichnungen gibt es ein Sammelkartenspiel Blood Wars. Das war total cool. Das habe ich gesammelt wie doof, aber ich glaube, ich habe nie das gespielt. Keine einzige Sekunde lang, aber ich hatte alle Karten dafür. Genau, da seht ihr.
Mich erinnert der Stil am ehesten an, wie heißt der Mensch, der Dark Crystal illustriert hat und Labyrinth und sowas? Stroud. Nee, nicht
Nee,
Stroud.
nicht
Nee.
doch Stroud, aber
Nee,
nicht
Quatsch.
Jonathan.
Nicht
Nein,
Jonathan, ne?
weiter.
Warte. Nicht Stroud. Ich hol das.
Naja, auf jeden Fall ist das definitiv eine Welt, die sehr beeindruckend war mit ihren Ideen, aber auch einfach anders mal aussah als der ganze andere Fantasy-Rumpus, den man sonst in dieser Zeit gekriegt hat.
Brian Froud, nicht Stroud, Froud.
Mal gucken, wann Nico damit kommt.
Ihr
Du
müsst euch
warst
erst die
schneller.
Ohren
Hast du
wieder
den
einstecken.
rausgefunden?
Brian Froud, nicht Stroud,
Stroud, nicht Stroud.
Froud.
Ja. Was mit Out? Genau, hier müsste eigentlich auch drin stehen in den
Ist
Credits,
Jonathan
aber.
Stroud der mit der Bartimäus-Bücherei?
Oder?
Ja. Out war in meinem Kopf. Ich habe auch zwei
Ja.
unglaublich schöne Artbooks von einer Künstlerin, deren Name mir jetzt auch nicht einfällt, die sozusagen da das fortgesetzt hat und Monster- und Hintergrundbücher gemalt hat zu Dark
Also
Crystal.
für mich sieht das ein bisschen aus, was der Diterlizzi da gemacht hat, wie halt eine Mischung aus Dark Crystal und Terry Pratchett. So ein bisschen Morpork, aber in dem Stil von
Brian
Trout,
Fraud.
ja.
Ja,
Und
auf jeden
das
Fall.
ist leider das Einzige, was er für die Neuauflage gemacht hat, ist der SL-Schirm. Also das ist schon ziemlich viel, weil da sind ja viele Motive drauf, aber ansonsten haben sie halt den üblichen Stil benutzt für den üblichen 5e-Stil und der fängt das nicht so gut ein, aber es muss ja also seinem Guss sein. Und das Abenteuer, was da dabei ist, das will ich irgendwann noch im Stream mit dir spielen, Maggie, oder vielleicht leitest du es für uns, weil das ist wirklich gut. Also es
Oh,
ergibt keinen
cool.
Sinn, aber es macht Spaß. Also ich habe bei der Review schon gesagt, der Plot, das Bösewicht ist Quatsch, aber was sich daraus ergibt, ist lustig. Und das hat schon, nimmt sich, leiht sich viel vom Computerspiel und das macht's, damit macht's alles richtig, glaube ich, weil die meisten Leute, die jetzt im Jahr 2020 plus Planescape sich anschauen, werden wahrscheinlich entweder sehr alt sein, also älter als wir,
So
ja, so
alt.
alt, oder sie kennen halt über das Computerspiel und sie wussten, dass das ihre Zielgruppe ist, Leute, die das Computerspiel noch kennen, das ja auch schon 25 Jahre alt ist, oder 26, glaube ich, dieses Jahr, shit. Aber halt als immer, es ist immer verfügbar, ja? Du kannst es immer, immer kriegen, es altert nicht wirklich, weil es halt diesen Baldur's Gate Top-Down-Look hat, der in der Collector's Edition oder in der Special Edition ja auch ein upgescaled ist. Das heißt, das kann man auch gut spielen heute. Und weil es eben halt auch eher über die Dialoge läuft, ist es nicht so, dass es irgendwie einen Schwierigkeitsgrad hat, der aus der Hölle ist, weil er aus einem anderen Zeitalter kommt. Ihr wisst, was ich meine. Das war Planescape.
Das war Planescape.
Dann haben wir nur noch eins, oder?
Ich würde tatsächlich mit einem weiteren weitermachen, was auch von seinem Zeichner sehr geprägt wurde, oder?
Okay. Weiß nicht, was du
Dann
meinst, aber.
ich wäre bei Dark Sun, der Welt Arthas und
Ach,
dem
stimmt.
Zeichner Brom, der da zwingend der Man von ist. Und nur für euch, hier ist das Dark Sun-Logo der zweiten Edition. Das Logo der ersten Edition ist schöner. Aber es musste ja passend sein zu dem schon rundlichen Logo auf der anderen Seite eines nicht genannten deutschen Rollenspielverlages, als es noch ein schönes Logo hatte und nicht dieses komische orange Dingsi, was heute vorherrscht. Also Dark Sun war in den 90ern für mich so der Augenöffner neben Planescape. Denn im Prinzip ist es ein sehr klassisches Fantasy-Setting, aber dann ist einfach jeder Regler auf 12 gestellt. Es ist heiß, plötzlich spielt tatsächlich Wasser, also was zu trinken, spielt eine Rolle. Also da gibt es, muss ich jetzt wirklich Ressourcen mithalten und da ist es wichtig. Also da, und es ist nicht so, dass es nur mühsam und scheiße ist, sondern es unterstützt einfach das Spielgefühl, diese gefährliche Welt zu haben. Die Welt ist so gefährlich, dass Charaktere mal direkt auf Stufe 3 beginnen, denn ansonsten haben sie eh keine Chance zu überleben. Die gehen wahrscheinlich davon aus, dass alle auf Stufe 1 und 2 schon gestorben sind, bevor das Abenteuer nur losging. Naja, wir haben halt eine Wüstenwelt. Wir haben auch hier wieder eine Romanreihe, die dem Ganzen vorangeprescht ist und die auch hier wieder nachgespielt werden kann, bevor sich dann die Welt in weiteren Abenteuern öffnet. Es geht darum, dass diese Welt immer mehr zur Wüste wird, dadurch, dass Magie dafür sorgt, dass Pflanzen und Lebewesen die Energie ausgesaugt wird, wodurch halt immer größere Teile durch diese Schänder-Magie zerstört werden. Es gibt Drachen, beziehungsweise es gibt Wesen, die sich zu Drachen entwickeln können. Auch Charaktere können das, wenn sie lang genug knallhart den Weg verfolgen, zum Drachen werden zu wollen. Und auch hier sind wir wieder bei Abenteuern, die einfach überproduziert sind wie nichts. Passt auf, das erste Abenteuer gibt es nämlich sogar auf Deutsch. Das ist unter der dunklen Sonne der Tag der Freiheit. Das ist so eine Box. Da drin habe ich
Sexy
erstmal.
Cover.
Jawohl, natürlich Brom Sexy Cover. Ich habe so ein paar von diesen kleinen Heftchen. Und dann habe ich diese Flipchart-Dingsies, wo einmal, ich blätter immer auf beiden eins weiter, habe dann für mich als Spielleitung die nächste Seite, was losgeht. Und habe dann immer Karten oder
Oh, wow.
Szenen, die die Gruppe gerade sieht. Das heißt, das ist immer direkt passend. Wenn ich eins weiter umgeblättert habe, habe ich das, was ich leiten kann als Thema. Und dann habe ich gleichzeitig noch einfach eine Illustration, die das zeigt, wo die Gruppe jetzt ist, was da los ist. Die Gegner zeigt vor allem, wie gesagt, die Illus sind sau cool und sau wichtig. Und wie Mario sagt, sau sexy. Aber das war mir tatsächlich noch nie aufgefallen. Weil ich war wahrscheinlich da schon zu alt, um alles nur pubertär sexy zu finden, glücklicherweise.
So
Puh.
alt werden wir nie.
Es hat seine Vorteile, innerlich 12 zu bleiben.
Das stimmt. Nein, das war ein super Setting, was dann in der zweiten Edition auch nochmal cooler und vergrößert wurde. Und der Metaplot ging weiter und es gab noch mehr gemeine Menschen und elfenfressende Halblinge. Das Ding war einfach geil. Das war Fantasy. Immer wieder zu erkennen, denn es gibt Elfen, es gibt alles Mögliche. Aber dann mit dem Dampfhammer passiert irgendwas Fürchterliches, wie dass die Halblinge alle alles auffressen, was nicht schnell genug weg ist. Ihr könnt Halbriesen spielen. Die sind unermesslich stark. Ihr wisst natürlich, AD&D-Werte gehen bis 18. Bei KämpferInnen hat man dann noch so eine Prozentzahl in Klammern dahinter. Aber die Halbriesen, die können da mal gerade bis 22 gehen und tierisch was wegrocken. Die haben aber das Problem, dass die so ein Selbstfindungsding am Laufen haben. Und weil sie selber ein bisschen dämlich sind, egal wie hoch ihr Intelligenzwert ist, da können wir keine Rücksicht drauf nehmen. Halbriesen nehmen sich immer ein Vorbild in einer anderen Person aus der Gruppe, der sie gerade angehören, und versuchen, Dinge zu tun, die diese Person auch tut. Was dann neben dieser knallharten Welt zu eigenartigen rollenspielerischen Momenten führt, und dafür sorgt halt, dass die Halbriesen nicht nur einfach alles kurz und klein hauen, sondern man sich auch so ein bisschen Gedanken machen muss. Oder die passen halt auch nicht in normale Türen. Die müssen dann halt draußen warten oder sich ein Loch reinhauen oder was weiß ich was, wie die dann Kontakt zu den anderen haben. Das war eine geile Welt und ihr wollt nicht viel drüber sagen, dann gebe ich einfach weiter, damit Nico zu D&D 3 rübergehen kann, zum nächsten Setting, oder?
War das 3, Eberron? Kam es,
Dann,
ja, stimmt, das kam für 3 raus, du hast
das
recht. Ja,
kam für
das
drei
war.
raus.
Ja, dann, und damit, dann beenden wir es damit auch für heute, weil wir können natürlich noch endlos über Homebrew-Settings reden oder über Settings von anderen Rollenspielen, die dann 5e draufgestempelt bekommen haben, wie Mittelerde oder sowas.
Na.
Aber das machen wir vielleicht einfach in einem anderen Video irgendwann, weil wir heute gar nicht so lange machen wollten. Zu Dark Sun, alles, was wir bisher erzählt haben, oder das meiste kam ja schon vor in einem Let's Play, das wir auf dem Let's Play-Kanal haben. Dark Sun ist ja dein Charakter dazu gestoßen in unserer
Oh ja.
Across the Multiverse-Kampagne. Und das ist schon am ehesten in einem Wort, kann man sagen, ist eine Mad Max-Themenwelt, oder?
Ja, aber halt
Also,
in Fantasy, ne? Also
ja, schon klar,
das
aber.
ist postapokalyptisch, aber klassische Fantasy eigentlich.
Im Grunde, Mad Max haben sie ja später dann mit dem Avernus-Setting noch reingewurschtelt.
Na.
Das ist auch eine Barbarenwelt mit Wüste, aber da hast du ja wirklich Autos, die mit Seelen betrieben werden. Also, vielleicht spielen wir das mal zusammen. Das könnte dir vielleicht
Ja,
auch gefallen.
absolut.
Eberron. Also, als die dritte Edition kam, gab es einen Wettbewerb, seine eigene Kampagnenwelt einzuschicken, damit die eine kanonische Kampagnenwelt wird, die dann zu dem Zeitpunkt schon Hasbro ordentlich rausbringt. Und da hat ein gewisser Keith Baker gewonnen mit seinem Setting Eberron, das in den letzten 20 plus Jahren, glaube ich, zu einem der beliebtesten Settings der Neuzeit geworden ist. Zumindest sind die Leute, die Eberron toll finden, Leute, die es wirklich mit Feuer und Flamme vor sich hertragen. Und ich habe da Respekt vor, dass mein Fan so sehr Fan von etwas sein kann. Das bringt auch die Gefahr mit sich, dass ich demnächst nicht gerecht werden kann für die Leute, die wirklich Experten sind, weil ich kenne nur dieses Buch. Und wir haben das auch nie gespielt, aus dem einfachen Grund, weil Eberron so angelegt ist, dass es komplett getrennt vom Kosmos ist, vom Multiversum. Du kannst das eigentlich gar nicht erreichen mit der Charakteren aus anderen Welten. Das wollte der Autor nicht, sondern er hat seine eigene Globule geschaffen, die man nicht wirklich erreichen kann. Das hat die Autoren von 5e oder von der aktuellen Version nicht daran gehindert, in dem Vecna-Band ein Abenteuer einzubauen, wo man einfach nach Eberron reist, um da irgendein blödes MacGuffin zu holen. Okay, also Regeln sind ja dazu da, gebrochen zu werden. Wir haben es deswegen ausgelassen bei unserer Kampagne, weil wir uns dachten, das dürfen wir nicht machen, diesen Fehler. Manchmal halten wir uns zu sehr an das, was gegeben ist, ne? Aber Eberron ist ein Setting, das am ehesten diesen Terry Pratchett-Gedanken in sich trägt, das, was ja inzwischen ganz D&D durchdrungen hat, dass keine Spezies böse ist, sondern dass es nur Konflikte zwischen den verschiedenen Spezies gibt und auch die Monster-Spezies ihre eigenen Königreiche haben und ihre Ziele und einfach auch vernunftbegabte Wesen sind, mit denen man interagieren kann. Außerdem ist es ein Setting, das nach einem vernichtenden Krieg spielt, wo riesige Kampfmaschinen gegeneinander in die Schlacht geschickt wurden. Es ist eher so ein bisschen steampunkig, also modernere Technik als bei den herkömmlichen Fantasy-Welten. Es gibt zum Beispiel so magische Züge, die die großen Metropolen mit ihren Wolkenkratzern verbinden. Und es gibt eine ganze Spezies von Warforged heißen sie, also für den Krieg hergestellten Konstrukten, die aber beseelt sind und die nach dem Krieg so klonkriegermäßig jetzt auch nicht mehr so richtig wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Das ist jetzt in ganz wenigen Sätzen das Wesentliche, für mich zumindest, was Eberron ausmacht. Und ich würde es immer mal noch gerne mit euch spielen. Dafür müsste sich aber jemand reinarbeiten, der bereit ist, das auch in die Tiefe zu gehen, damit wir eben auch den Fans gerecht werden. Und vielleicht schaffen wir das irgendwann noch. Aber erst Planescape, würde ich sagen. Was wisst ihr
Bei
über Eberron?
Planescape bin ich dabei, bei Eberron bin ich krank.
Warum magst du Eberron nicht?
Ich bin insgesamt nicht so steampunkig drauf und wenn das dann noch mit schöner Fantasy gemischt wird, das ist einfach zu viel für mein Gehirn. Nee, es interessiert mich tatsächlich einfach irgendwie nicht. Ich habe mir viele Eberron-Sachen gekauft und auch mal drin geblättert, aber es hat mich nie gefesselt. Ich wollte mich nie festlesen. Ich habe nie gedacht, das ist aber ein cooles Abenteuer, das ist aber eine geniale Hintergrundidee. Ich erkenne das an als gut, aber es ist einfach nicht meins.
Aber man schreibt, es ist ja auch kein Steampunk, es ist Magiepunk, ist ja auch richtig. Also es
Ja.
hat natürlich trotzdem diese Vibes. Es hat
Ja.
diesen, was ist das für ein Artstyle? So Art Deco Magie, wie nennt man das?
Ja. Also ja, wenn dann ist es eher Art Deco wegen dem.
Ja, haben wir auch einen Warforged auf dem Cover.
Aber auch nicht so richtig. Es ist hübsch.
Der Artstyle ist hübsch.
Ja, das ist meine fachliche Meinung.
Ja, okay. Also Moritz ist krank, wenn wir das spielen. Mal
Aber
gucken,
bei
wo er sich
Planescape bin ich dafür umso gesünder.
Okay. Ich denke, das wäre aber dann eine Minikampagne. Also dann würde ich schon das Abenteuer spielen, das beiliegt. Das ist echt gut. Wäre wahrscheinlich so 6, 7 Sessions. Je
Ja.
nachdem. Kann man gut kürzen, weil es hat viele, viele so Teilabenteuer, die man auch weglassen könnte, je nachdem, wie viel Bock ihr drauf habt. Und im Grunde war es das, ne? Über die moderneren Settings, die jetzt durch 5e und die ganzen erfolgreichen amerikanischen Let's Play-Serien dazu gekommen sind, reden wir jetzt, glaube ich, hier nicht.
Ich habe noch drei Sätze zu einem bisschen abgefahrenen D&D-3-Ding.
Okay.
Und zwar Kingdoms of Kalamar. Das ist ein offizielles D&D-3-Setting. Das ist vom Jolly Blackburn, der die Knights of the Dinner Table macht und gemacht hat und tatsächlich immer noch macht, die Comics. Und das kenne ich eigentlich nur daher, dass da immer in den Comics, wir haben ja dann in diesen, ihr kennt die und ich weiß nicht, ob ihr da draußen die kennt, Knights of the Dinner Table ist eine humoristische Rollenspiel-Comic-Reihe, wo immer fortlaufende Geschichten an Comic erzählt werden mit den immer gleichen Personen. Aber danach ist dann auch immer, da sind dann Reviews von Rollenspielmaterial, da ist eigenes Material, da sind Kurzgeschichten und sonst noch was und Rätsel und Witzchen und sonst was. Und zu diesem Kingdoms of Kalamar sind da immer mal wieder Materialsachen drin. Ah ja, Hackmaster zum Beispiel ist dort auch drin, geboren. Der AD&D1 Verarsche-Klon. Und Kingdoms of Kalamar gab es viele Bücher für. Es ist auch wirklich einfach generische Fantasy. Es ist nichts Aufregendes. Aber da gab es sogar auf Deutsch, ich glaube, zwei oder drei, ein Hardcover und zwei kleine Heftchen zu, was ich sehr beeindruckend finde, denn das hat selbst ich nicht gespielt und es hat mich nicht interessiert. Aber ich habe es wahrgenommen und wollte es hier noch genannt haben als ein offizielles D&D3-Setting, was unter Lizenz erschienen ist.
Okay, nie davon gehört. Aber gut zu wissen.
Ja, das ist völlig unter allen Radaren geflogen, wenn du nicht gerade Knights of the Dinner Table Comics gelesen hast.
Ich bin ja eher der Order of the Stick-Mensch.
Okay.
Also das andere finde ich auch gut, aber gibt es ein Order of the Stick-Setting-Band?
Nein,
Nicht, dass
nicht,
ich
dass ich
wüsste.
wüsste.
Wobei die
Ah, guck
Welt
mal.
ziemlich, ziemlich reich an Lore und
Ja,
Fraktionen.
dafür, dass sie mit einem also wirklich blöden Witz über
Ja.
neue Editionen und Level Up und Level Down angefangen hat, ist da eine Menge Worldbuilding bei rumgekommen.
Die Edition, um die es ging, war 3,5, oder? 3 auf 3,5. Ja.
So lange gibt's das schon.
20 Jahre. Und es ist immer noch gut.
Ja. Ja. Kann ich aber noch empfehlen. Das Gute an dem Art-Style ist, er altert auch
Ja,
nicht.
Alter, ja.
Das stimmt,
Okay.
das ist so ein bisschen der Pixel-Look unter den Comics. Das geht nicht kaputt.
Dann vielen Dank, Moritz, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns
Sehr gerne.
über Lieblingswelten zu reden. Was ist denn deine Lieblingswelt jetzt davon? Welche
Ach so.
würdest du? Ja.
Ja, ich müsste schon zu Dark Sun und Planescape zusammengehen. Das sind so die interessantesten. Da habe ich die meiste Zeit auch verbracht.
Maggie?
Es tut mir leid, ich bin so basic, aber Feron ist die, in der ich am liebsten spiele und ansonsten Spelljammer. Oder Planescape. Also entweder bodenständig Kartoffel-Fantasy für mich oder richtig abgefahren.
Und Nico.
Bei mir ist es auch Ferun, gefolgt von auf Platz 2 beide, würde ich sagen, Dragonlance und Planescape. Also wenn es ist halt auch eine nostalgische Sache, ne? Es sind die Sachen, mit denen man zuerst in Kontakt kommt und das war bei mir halt Forgotten Realms, Dragonlance und Planescape. Und alles andere kann auch so gut sein, es wird nie das ersetzen, was man zum ersten Mal, womit man zum ersten Mal Kontakt hatte mit so einem Spiel. Also kann ich das gleich neutral beantworten.
Ja, aber ich denke, mit Forgotten Realms machst du auch einfach nichts verkehrt da. Das
Es
ist
ging
schon
ja
okay.
auch nicht um eine neutrale Antwort, sondern um eine Nico-Antwort, was
Na.
du magst. Bis dann.
Tschüss.
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 Danke.